für diejenigen, die die Bibelschule tun, ist alles da zur Verfügung. Und vor allem die Übergangsbücher sind wichtig. Matthäus Evangelium haben wir auch vor, und die ist schon nahe fertig, in Qualia Vers für Vers in Audio darauf zu tun. Matthäus, Apostelgeschichte, Offenbarung sind wichtige Bücher, aber da ist oft viel Verwirrung über. Kapitel 27, Vers 1. Da es aber beschlossen war, dass wir nach Welschland, das ist ein anderes Wort für Italien, schiffen sollten, übergaben sie Paulus und etliche andere Gefangene dem Unterhauptmann mit Namen Julius von der kaiserlichen Schar. Lass mich noch beten. Lieber Vater, wir danken für deine Gnade. Wir danken, dass wir zusammenkommen im Namen deines Sohnes Jesu Christi. Wir danken, dass wir auch heute Abendmahl feiern können, dass wir deinen Tod verkündigen können. Und danke, dass wir auch gedenken, dass dein Sohn Jesus Christus so ungefähr 2000 Jahre als Gott offenbartem Fleisch für uns am Kreuz gegangen ist, um unsere Sündenschuld zu zahlen. Doch nicht allein die unsere, aber für alle Leute in dieser Welt, auch für alle, die die letzten Tage das Evangelium hören dürften. Danke, dass du uns als Botschafter Christi ausgeschickt hast, um dein Evangelium zu predigen. Hilf uns auch, das treu weiterzutun, bis du, Herr Jesus, kommt, um uns heimzuholen. Das fragen wir in Jesu Namen, auch in seinem Namen beten wir deine Hilfe, um die kommende Stunde dein Wort klar und verständlich zu lehren. In Jesu Namen fragen wir nochmals. Amen. Also wir haben das ein bisschen hier ausgeschildert, soll das sowas erklären, aber die Idee ist eigentlich, dass Paulus wegen, dass er nicht gehört hat auf den Heiligen Geist, ihm fünfmal hat gewarnt, nicht nach Jerusalem zu gehen. Er ist doch gegangen, ins Gefängnis ist er gekommen, muss sich auf den Kaiser berufen, um nicht umgebracht zu werden von den orthodoxen Juden, und wird dann eigentlich pro Schiff von Israel via Kreta und Malta nach Italien, nach Rom schlussendlich geführt. Und da soll er auch für den Herr, für den Kaiser stehen, um zu zeugen von der Gnade Gottes in Jesus Christus. Das heißt, da hätte er wahrscheinlich auch kommen sollen, ohne dass er da ins Gefängnis gesteckt wurde, aber er hat nicht gehört. Die erste Lektion ist, wenn wir nicht hören, kann Gott noch immer zu seinem Ziel kommen mit uns. Aber ja, wir gehen nicht erste Klasse, wir gehen dritte, vierte Klasse mit dem Flugzeug. Das heißt, hier geht er als Gefangener auf einem Schiff, flieht nahe sein Leben, hier in Apostel 27, aber kommt doch an, wo er sein muss, und der Herr geht mit ihm. Das heißt, auch wenn du Dinge tust, als Gläubige, die nicht richtig sind, der Herr verlässt dich nie, er geht immer mit dir durch die schwere, durch die Trübsalzeiten. Vers 2, da wir aber ein adramitisch Schiff traten, dass wir in Asien hinschiffen sollten, fuhren wir vom Lande, und es war mit uns Aristarchus aus Mazedonien von Thessalonich, und kamen des anderen Tages an zu Sidon. Sie gehen also nach oben, erst nach was heute Libanon heißt. Und Julius hielt sich freundlich gegen Paulus, erlaubte ihn, zu seinen guten Freunden zu gehen und seiner zu pflegen. Das heißt, er bekommt, wie heute auch, wenn du bei der Marine bist, Freiheit, um da ein paar Tage deine Leute zu besuchen, dann musst du dich wieder melden. Und von dann an stießen wir ab und schifften unter Zypern hin, darum, dass uns die Winde entgegen waren. Und das ist ein Bild, man kann es ein bisschen vergeistigen, der Wind ist ein Bild vom Heiligen Geist. Der Wind war schon entgegen, nicht alles ging so gut. Und das ganze Kapitel, wir sollen das erst lehrmäßig korrekt versuchen zu lehren, aber geistig kannst du schon sagen, wir sehen hier, dass der letzte Schifffahrt noch nicht gerade ein Segen war. Die Winde waren entgegen dem Bild des Heiligen Geistes. Heute sehen wir mehr und mehr, es ist eine schwere Zeit für die Gemeinde. Es gibt in den Niederlanden eine Organisation Open Doors, vielleicht kennt ihr diese, von Bruder Andreas gegründet, ist nun beim Herrn. Und man kann sehr viel gute Informationen bekommen über den Zustand von den verfolgten Christen heute in der Welt. Und wenn du das anschaust, sie sagen, die Verfolgung weltweit steigt immer. Ist immer in den letzten Jahren gestiegen. Natürlich ist der Eiserne Vorhang gestürzt, das wissen wir. Aber wenn es so weitergeht, auch im Westen, das heißt in das Abendland, dass der Untergang des Abendlandes hat Oswald Spengler schon geschrieben, mehr als 100 Jahre her, ist ja auch in München gelebt, ich glaube auch gestorben. Seine These war, das Abendland des Westens geht nach unten. Das ist auch so. Das haben wir mit der Covid-Zeit gesehen, dass die Freiheit mehr und mehr beschränkt wird. Und das wird noch schlimmer werden in der Zukunft. Wir hoffen natürlich, dass der Herr bald kommt, um uns heimzuholen. Aber es ist einfach schon Tatsache, dass der große Bruder, Big Brother, überschaut uns vorkommen. und dass wir noch die Zeit und Gnade haben, uns zu versammeln und in Freiheit zu predigen. Das ist nur Gnade, Gnadezeit, mal so zu sagen. Und die sollen wir auch, meiner Meinung nach, auskaufen. Diejenigen, die die ehemalige DDR-Zeit erlebt haben, kennen das sehr gut. Wenn man mal in vielen anderen Ländern, Kommunisten oder Muslimgeländer geht, dann kennst du das auch. Wir sollen auch hier im Westen, das Abendland, die Zeit auskaufen, um das Evangelium noch öffentlich zu predigen. Und in der Tat den guten Kampf zu kämpfen. Vers 4. Und von dannen stießen wir ab und schifften unter Zippen hin, darum, dass wir uns die Winde entgegen waren, Bild vom Heiligen Geist, die geht eigentlich mehr und mehr gegen diese Welt, und schifften auf dem Meer vor Zilizien, das ist, was heutige Türkei ist, und Pamphylien über und kamen gegen Myra in Lycien, das ist heutige Süden Türkeis. Und dann sehr wichtig, Vers 6, und da selbst fand der Unterhauptmann ein Schiff von Alexandrien. Das schiffte nach Welschland, das ist ein anderes Wort für Italien, und lud uns darauf. Nun, was hier dann passiert ist, sie kommen 4 Kreta auf Malta, wo sie dann schlussendlich überbleiben. Und danach bekommen sie ein zweites Schiff und lesen dann ein Kapitel weiter in Apostelgeschichte 28, Vers 11. Na, dann sind sie auf Malta geendet und dann nehmen sie ein neues Schiff. Nach 3 Monaten aber schifften wir uns in einem Schiff von Alexandrien, welches bei der Insel gewindet hatte und hatte ein Panier der Zwillinge. Und das ist das zweite Mal, dass sie ein Schiff nehmen von Alexandrien. Und das ist ein wichtiges Prinzip, weil die beiden Schiffe, wenn man das ein bisschen vergeistlicht, die stehen auch für eine Art von Weise, wie damals die Gruppe von Paulus, 276 Seelen, schlussendlich Richtung Italien kommt. Und niemand kann da weg, sie werden alle in diesen Schiffbruch enthalten und sie kommen da gut an. Also es fängt hier an in Israel, er sollte nicht nach Israel gehen und der Grund ist, dass sie damals schon in Kapitel 7 von Apostelgeschichte Stephanus gesteinigt haben, also die Führerschaft von den Juden und indirekt gesagt haben zu Gott, wir schicken eine Botschaft, nämlich Stephanus und Stephanus muss sagen, wir wollen nicht, dass diesen Jesus über uns als König herrscht. Und immer haben wir gesehen, nachdem, dass Gott durch den Apostel Petrus eigentlich unter den Juden gearbeitet hat, einige sind zum Glauben gekommen. Danach der Apostel Paulus, der fängt hier an in Antiochien. Das ist das Ort, wo unser Neues Testament herkommt. Antiochien, Syrien. Und da kommt die Mehrheit unserer Texte an, der Textus Receptus. Das ist von mehr als 5800 Manuskripten, ist 99%, kommt hierher. Und er hat die griechische Kirche bewahrt und Paulus in seiner Missionsreise, die geht immer, erst geht er hier, ein bisschen diese Reise, dann geht er ein bisschen diese, zum zweiten, und zum dritten wird noch ein bisschen weiter und zum vierten geht er Richtung Rom. Die Idee ist, Paulus die geht Richtung Jafet. Jafet ist der älteste Sohn von Noah. Und bei ihm ist die Verheißung, Gott breite Jafet aus. Gott, der Heilige Geist, hat gewusst, am Moment, dass das Evangelium nach Westen, Nordwesten eigentlich, von Israel geht, da ist Jafet, der älteste Sohn von Noah, die bringt nicht nur Technologie, nicht nur Waren, aber auch das Evangelium schlussendlich bis auf das Ende der Welt. Und ihr seid im Allgemeinen Jafet. Ich hätte auch sagen können, ich will, dass das Evangelium weggeschickt wird Richtung diese Richtung. Thomas, sagt man in der Geschichte, hat das Evangelium nach Indien gebracht. Und die Mar-Thoma-Kirche, ich bin einmal gewesen, Südwesten Indiens, hat als Patriarch der Kirche, der Patriarch aus Antiochien. Aber da wird nichts von erwähnt in der Schrift. Markus, sagt man, ist nach Alexandrie gegangen, hier wird nichts von erwähnt in der Schrift. Der Heilige Geist beschreibt Paulus, Apostel, an den Heiden und er geht dort, wo Jafet hin ist. Die Griechen, Javan, Nachkommen van Javan, Sohn van Javet. En dan die Römer en dan später die Slavische Völker, die Germanische Völker. Die brengen das Evangelium bis an das Ende der Erde. Dat is sehr, sehr wichtig zu sehen. Die Griechen haben dann das Evangelium hier gebracht, die Schrift übersetzt en kopiert in das Oströmische Reich bis ungefähr in 1453. Constantinopel, oder man kann sagen Byzantium ist das heute, Byzantium, ist da zerstört worden von den Muslimen. Und dann sind die Manuskripte hier hingegangen. Davor schon, im 7., 8. und 9. Jahrhundert, gab es zwei Griechen, Methodius und Cyrillus, die haben die Heilige Schrift gebracht über den Balkan und übersetzt in Serbisch und andere slawische Sprachen. Und darum haben die Orthodoxen noch immer die korrekte Text.
Amen.
Bis aufs heute. Die Orthodoxen sind viel schlauer als die Leute hier in Westeuropa, haben noch immer die orthodoxe Texte, die Griechen, die Serben, die Bulgaren, die Rumänen, die Russen, die Ukrainer. Meine Meinung ist das auch eine Erklärung von dem heutigen Krieg zwischen Russen und Ukrainer, weil das sind beide Orthodoxe, die einander eigentlich abschlappten zur großen Freude von Rom. Das ist immer so gewesen. Weil in 1054 war das Schisma zwischen den orthodoxen Osten und westliche Kirche. Weil die haben nicht nur eine andere Bibel gehabt, sie haben auch das Primat vom Papst verneint. Das tun sie noch immer, soweit ich weiß. Nun, in 1453 ist das Oströmische Reich zu Ende gekommen und die Manuskripte gingen über den Balkan Richtung Westeuropa. Aber Westeuropa im Allgemeinen hat nicht mehr die Heilige Schrift gehabt. Die kleine Gruppe schon. Du hast hier gehabt in Türkei eine Gruppe, man hat sie genannt die Paulicier. Da haben vor allem die Briefe von Paulus zentral gehalten, wie Martin Luther. Die sind dann weiter, haben missioniert und haben dann hier in Westeuropa, in die Serbien und Bosnien-Herzegowina, eine Gruppe gehalten, die Bogomile. Und die Bogomile, die haben auch die Heilige Schrift, die korrekte Text gehabt und als Bibelgläubige das Evangelium verbracht. Die sind dann später, haben sie missioniert und da waren hier die Waldenser in Italien. Die haben das Motto gehabt, Lux lucet in tenebris, Licht scheint in der Finsternis. Die haben dann weiter missioniert und die kamen dann hier in Frankreich. Da waren die Kataren da, in de Languedoc, Carcassonne, Noorden van de Alpen. Dat waren honderdduizenden. Die hebben dan hier das Evangelium gepredikt. En die Albigenzen bij Albi, het gleiche gebied, Albigenzen. Dat waren alle Bibelgläubigen, die wie een halbmond van Süd-Frankrijk, Noord-Italië, Schweiz, Österreich en Moravië als Bibelgläubigen in deze dunkle Mittelalter hier gezeugt hebben. Aber die Staatskirche war damals römisch-katholisch und die haben den Text grob geändert. Und dieser geänderte Text, die ist dann hier reingekommen und hat schlussendlich hier Europa in das dunkle Mittelalter gestürzt. Das hat dann geendet mit dem Sturz von Byzantium. Die Manuskripte kamen hier nach Nordwesteuropa und man kann sagen, das hat dann Erasmus gebraucht in 1516 in sein Neues Testament und Luther in sein ersten, hat die zweite Ausgabe von Erasmus gebracht, in 1522 in sein Neues Testament auf der Wartburg. Und das wurde dann siebenmal revidiert, bis 1545 der korrekte Text aufkam, den wir noch immer haben. Und die schlussendlich das Joch von Rom hat gebrochen und vor allem das dunkle Mittelalter hat gebrochen hier. Und wie es hier dunkel war vor 1000 Jahren, wurde das Gebiet das Zentrum von der größten Zivilisation der Geschichte, wo ihr Deutschen das Zentrum von waren. Das ist ganz wichtig zu sehen. Nein, damals war es noch germanische Leute, muss ich mal sagen. Oder Entschuldigung, die Sachsen. Die Sachsen. Sechsler, sagt man das genau. Die Sachsen, ja. Luther war da natürlich von Thüringen, Sachsen. Da hat es alles angefangen. Und dann kam es später nach Niederland als einer der Ersten. Die Niederländer, die haben das, was Tal, ein Gebiet da. Und dann wurde das auch übersetzt in Skandinavien. Der Luther-Text wurde als Grundlage gebracht, nicht der griechische und hebräische Text. Der Luther-Text hat Deutsch für die Grundlage für die schwedische, isländische, nordische, dänische Bibel. Und die hat ganz in Rom abgelegt. Und dann wurde das übersetzt auf Englisch von Tyndale. In 1500 und, sehr wichtig, 25. Tyndale kam nach Wittenberg via Hamburg auf den Elbefluss mit einem Kollegen von ihm und hat da in Wittenberg Zeit genommen und ja, unter Luther studiert und hat sein Testament aus 1522 übersetzt auf Englisch. Ich habe das auf unserer Website noch, was noch übrig ist davon. Die Website ist für Luther 1545.org. können selber mal anschauen unter antikarische Bücher. Und da siehst du das erste, Luther 1545.org. Und da kannst du unter antikarische Bücher das da noch sehen, was übrig ist von Tinders Text. Das ist eigentlich eine Übersetzung auf Englisch von Luthers Text auf Deutsch, inklusive seine Notizen in der Marge sind auf Englisch übersetzt. Aus Dank hat Rom ihn erwürgt und verbrannt auf der Scheiterhaufen außerhalb von Brüssel in Vilvoorde, Belgien. Und dann wurde das die Grundlage, sieht man mal, wo das referiert auf Englisch, von der King James Bibel 1611.
Amen.
Und das ist eigentlich die Grundlage heute, die Autorität in Englisch. Das war eine europäische Bibel am vollkommen Westen, wir haben es so gesagt hier, Westen, das geht vollkommen von Osten hier nach Westen. Das westliche Teil, das meist westliche Teil von Jafet war England. Es ist westlicher als Spanien. Es war eine Inselgruppe. Warum? Weil Gott hat Jafet gebraucht auf eine Insel, die dann für England mit dieser Bibel die ganze Welt missionieren soll. Das war die Idee. Und die Deutschen natürlich, die haben einen großen Einfluss gehabt, stärker noch. Die erste Bibelgesellschaft der Welt war die Karnsteinische Bibelanstalt rund um 1720. Das war eine sehr billige Bibel, wurde dann zur Verfügung gestellt mit dem korrekten Text von Luther 1545. Die erste Missionsgesellschaft war auch da in Halle. Halle ist Sachsen natürlich, richtig? Weil alles Gute kommt aus Sachsen, genau. Und das war die dänische Halle-Mission, mit verbunden mit Luthers Text. Und Dänemark war ein, wie Niederlande und England, ein Seenation, eine Meeresnation, die viel Schifffahrt hatte. Und dann sind die ersten Missionare, das waren Deutschen, rund um 1740, 50 mit von Zinzendorf, dort nach Indien gegangen, nach China gegangen, nach karibische Gebiet gegangen, in Südamerika gegangen und haben eine 100 Jahre lange Gebetskette gehabt von 24-7, wo hunderten Männer ausgeschickt wurden. Mit diesem Text. Und wenn ich dann in Indien bin, mit Tamilen, die haben noch immer den Christtext von Christian Schwarz aus dem 17. Jahrhundert, das ist der korrekte Text. Begründet auf den Text von Luther. Das heißt, Gott hat dann gesagt, geh Richtung Westen. Paulus, siehst du das? Die Missionsreise, die gehen immer nach Westen, kommt nach Rom, geht schlussendlich über Macht vor Byzantium nach Westeuropa, Nordwesteuropa. Das wird nicht nur die Gründung von, der Anfang von allen Bibelgesellschaften, allen Missionsgesellschaften, aber ist auch das Zentrum von der größten Zivilisation der Geschichte. Größer als die von Griechenland, größer als die von Israel. Und leider, wir sollen sehen hier, da ist ein Problem gewesen, nämlich da ist ein Punkt gekommen, dass die Leute hier zwei Schiffe haben genommen aus Alexandrie. Und das heißt, rund um 1850 kommen da Textkritiker von den Jesuiten von Rom. Und Rom hat immer gesagt, wir möchten das wahre, die wahre Bibel, das Christentum zerstören. Das ist speziell die Jesuitenorde. Und sie nehmen zwei Schiffe, zwei Manuskripte. Eine aus dem Vatikan, Vatikanus. Man sagt, als, entdeckt in 1475, wahrscheinlich auch dann verfälscht. Und Sinaiticus, man sagt rund um 350, aber was es wirklich ist, ist eine Verfälschung aus dem 19. Jahrhundert. Das ist eine andere Geschichte, kann ich nicht hier, aber die wurde von einem griechischen Modernes überschrieben in einem der Kloster in Griechenland. Und die zwei sind das Fundament gewesen, um die Heilige Schrift, die hier auskam und die immer von den wahren Christen gehalten wurde, zu verfälschen. Und diese zwei Manuskripte sind das Fundament gewesen für alle modernen Übersetzungen. Anzufangen mit dem Elberfelde-Text 1855, heute Reformierte Luther-Text 2017, ist genau die gleiche wie die Jehovas Zeuge Neue Welt-Übersetzung und die katholische Endert-Übersetzung 2016. Und das ist ein 1% Minderheitstext. Weil der Text von diese ist ein 99% Mehrheitstext. Kannst du dir vorstellen, das sind 5800 Zeuge, 99%, mehr als 5000 sagen, das ist der korrekte, und 1% sagt etwas anderes, und was tun alle Bibelgesellschaften der Welt, alle Katholiken, Zeugen Jehovas und die meisten große protestante Gruppen nehmen diesen Minderheitstext, wo 2000 Worte fehlen im Neuen Testament. Und diese Manuskripte haben auch die apokryphe Bücher als Teil der Heiligen Schrift. Keiner von denen hat das. Und das heißt was? Abfall. Weil wir wissen, jede Zeitperiode in der Geschichte, ob es nun Adam und Eva war in Garten Eden, Israel, das gut angefangen hat mit Abraham, Isaac, Jakob, fällt ab. Wird zerstört. Es ist keine Evolution in der Geschichte, es ist eine Degeneration in der Geschichte. Deswegen lesen wir in Offenbarung Kapitel 3 die sieben Gemeinden am Bild von der Gemeinde, wie es angefangen hat in Israel. Wie endet es? Mit Laodicea, Menschenrechte. Jesus steht außerhalb der Gemeinde. Er klopft an. Er sagt, wenn jemand meine Stimmen hören wird, wenn jemand, eine einzelne Person, einzelne Personen, die hören das, die möchten gute Gemeinschaft mit Jesus haben, die Heilige Schrift haben, und dann kann man als Bibeltreuer Gottes Segen erwarten. Der Heilige Geist also, die geht von Osten hier nach Westen. 4, Kapitel 27, muss Vers 6 sein, glaube ich, und Kapitel 28, Vers 11, zwei Schiffe aus Alexandrien, das sind nämlich alexandrinische Manuskripte, die hier herkommen, Alexandrien, nach Alexander der Große genannt, einer der größten Typen des Antichrist hier, da kommen sie her aus Ägypten. Ägypten ist immer ein Bild der Welt. Und da musste Israel ausziehen, Jesus musste, wenn er kommt, ausziehen, das Gebein Josef musste hier weggenommen werden. Ein Christ soll nicht sich in der Welt begeben, soll in der Welt sein, aber nicht Gemeinschaft mit der Welt suchen. Das sind weltliche Manuskripte, wo 2000 Worte fehlen. Und hinten in unserer Bibel, wenn du das mal prüfen möchtest, wir haben hier die Heilige Schrift und hier haben wir eine kleine Spalte an der Hinterseite für diejenigen, die das anschauen und das noch nicht wissen. Da kannst du sehen, welche Wörter hier fehlen, in Kursiv gedrückt. Und da sind nur eine kleine Auserwähnung, das sind mehr als 2000 die Fehler im Neuen Testament. Alleine die Gottheit Jesu, die Dreieinigkeit, die Blutversöhnung mit Jesu, Rettung durch Glaube allein, attackieren. Nun, warum ist das so wichtig? In der nahen Zukunft sehen wir, dass ein falscher Christus aufkommt und er nützt immer eine verfälschte Bibel und er kommt aus Rom, stellt sich nun schon als Titel stellvertretend Sohn Gottes auf Erde, das ist eine blasphemische Idee, nennt sich auch noch Heiliger Vater, Luther hat ihn genannt Höllischer Vater, und er kommt vom Westen und geht nach Osten. Das ist nach der Entrückung, so Rom das absolute Sagen habe über die Könige der Erde, Offenbarung 17, das letzte Vers, er geht nach der Zerstörung Rom nach Osten, und von Babylon, wieder gesagt Babylon, soll er Jerusalem erobern, um sich in den Tempel zu stellen und als Gott Anbetung zu fordern. Und wenn man ihm nicht anbetet, freiwillig, dann kommt man nicht, kann man nicht kaufen und verkaufen. Das heißt, man kann diesen Chip mit dem Zahl 666, die muss man in seine rechte Hand und in seinen Stier nehmen. Wenn man das nicht tut, kann man nicht kaufen und verkaufen. Das ist eine Sache für die Trübsalzeit, nicht vor der Entrückung. Nun sollen wir sehen, in Kapitel 27, dass dieses Schiff, der geht dann via Libanon, Südtürkei, Kreta, Malta, schlussendlich kommen sie in Rom an. Das heißt, die zwei Schiffe bringen Paulus und seine ganze Truppe von 267 Leuten, alle behalten hier in Italien an. Praktisch gesprochen, man kann sagen, wenn du einmal mit der richtigen Person im Schiff bist, sorgt Gott schon dafür, dass du richtig ankommst. Das ist wichtig zu wissen. Aber es ist keine einfache Reise. Und nochmals, ihr weißt das auch, auch hier im Westen, wenn du als Bibelgläubiger durchziehst, ist es nicht einfach. Es ist vollkommen durch mit Kampf, Streit, aber weißt du was, wir und ihr Männer, versteht das vielleicht gut, du brauchst Kampf und Streit, um wegzubleiben bei Sünde, um zu wachsen in die Gnade und Kenntnis Jesu Christi. Du kannst nicht sagen, ich möchte viel Muskeln aufbauen, ohne jeden Tag in Fitness zu gehen. Amen. Du kannst nicht ein besserer was für Sportspieler auch sein, ohne 10.000 Stunden zu üben. Das geht nicht. Das heißt, Gott erlaubt diese Situation, um uns mehr ähnlich zu machen an dem Bild seines Sohnes, auf dass er uns mehr Lohn geben kann, auf dass wir später ihm mehr zurückgeben können, wenn wir ihn anbeten. Und das ist wichtig nochmals zu wissen. Nun zurück zu unserem Text in Kapitel 27 von Apostelgeschichte. Wir haben Vers 6 gesehen, da ist dieses Schiff aus Alexandrien und das Schiff nach Welschland. Das ist das Wort für Italien in der Heilige Schrift. Da wir aber langsam schifften und in Wildtagen kaum gegen Knidus kamen, denn der Wind wehrte uns, nochmal, Sie sehen immer, der Wind wird von Heiligen Geistes gegen Sie, schifften wir unter Kreta hin nach der Stadt Salmone. Also Sie gehen hier unter Kreta hin, so, und dann haben Sie dann hier zwischen hier und hier diesen Schiffbruch. Und zogen kaum vorüber, da kamen wir an eine Stätte, die da heißt Gutfurt. Dabei war nahe die Stadt Lasea. Da nun viel Zeit vergangen war und nunmehr gefährlich war zu schiffen, darum, dass auch der Fasten schon vorüber war, vermahnten sie Paulus. Das ist so Ende September, Anfang Oktober. Dann ist es eigentlich kein gutes Wetter mehr. Aber sie dachten, na, das sieht doch gut aus. Wir müssen positiv denken, richtig? Und da fragen sie die gelehrten Leute, die davor studiert haben, in Vers 10, und sprach zu ihnen, liebe Männer, ich sehe, dass die Schifffahrt wie mit Beleidigung und großem Schaden ergehen, nicht allein der Last und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens. Hier haben wir den Mann Gottes, der ist, hat eine Botschaft von Gott. Und was tun die Leute? Die Ungläubigen, die denken natürlich, ha, die Straßenprediger wird nicht studiert und so weiter. Habt ihr eine Ahnung? Wir fragen die studierte Theologen. Hier kommt die Antwort. Aber der Unterhauptmann glaubte den Schiffsherrn und dem Schiffsmann mehr denn dem, was Paulus sagte. Und da die Antwort ungelegen war, zu wintern, ja, ungelegen, war sie dabei gedacht, wir müssen doch die studierten Leute graben, die ihre Doktor in der Theologie und Manuskriptenbeweis haben, speziell die Deutschen. Ja, damit hat der ganze Abfall in tiefere Textgebiet angefangen. Lachmann, Tischendorf, Teile von Gebhardt, Nestle, Erwin und Eberhard Nestle, Alland, Kurt Alland, Barbara Alland heute, eine Frau bestimmt nun für euch, was die Worte Gottes sind. Und eine Menge von Gebhardt-Leute, die haben eigentlich die Worte Gottes geändert. Und das waren keine Leute, die von neuem geboren waren, das waren Leute von außerhalb der Gemeinde, die, was sie Theologie studiert haben, für dich entscheiden, was die Worte Gottes sind. Das gleiche Problem heute mit der Bibelgesellschaft, das sind nicht von neuem geborene Leute, eine Bibelgesellschaft, ist nicht unter einer Ortsgemeinde, ist eine unabhängige Entität und muss einfach am Ende des Jahres schwarze Zahlen schreiben. Basta. Ist wie ein jedes Geschäft. Und das kann natürlich niemals gut gehen, wenn du sagst, das Ziel ist für uns, um schwarze Zahlen zu schreiben. Nein, es muss ein Idealitär oder eine Ortsgemeinde sein, wo man einfach aufgrund der Kosten der Ortsgemeinde die Schrift verteilt und darauf wacht, dass es eine gute Bibel bleibt. Das ist vollkommen übergeben in die Hände von professionellen Geschäftsmänner, Theologen, Textkritiker, die nicht erstens von neuem geboren waren und nicht mit einer bibeltreuen Ortsgemeinde verbunden haben. Das ist der große Fehler der letzten 200 Jahre in ganz Nordwesteuropa. Und wir zahlen die Folge davon. Stärker noch, dass Deutschland zwei Weltkriege hat verloren, meine Meinung war ein Rache von Rom, weil die Deutschen sind die Ersten gewesen, die die Heilige Schrift hochgehalten haben gekämpft, im 30-jährigen Krieg, 1648, und ihr habt die Hälfte eurer Bevölkerung verloren gegen die Gegenreformation der Jesuiten und Rom unter den Generalen Tilly und Wallenstein, die abscheuliche Dinge gemacht haben gegen eure bibeltreue Vorfahren. Und das Zweite wurde nochmals gemacht in der zweiten 30-jährigen Krieg, also der erste 30-jährigen Krieg, bevor ich das vergesse, wurde gewonnen von den Protestanten, weil da kam an sichere Adolf, ein Schwede, Gustavus Adolfus, ein von neun geborener Lutheraner, die mit der Heiligen Schrift von Norden kam und hat die Jesuiten geführte Tilly und Wallenstein, die katholische Generale, geschlagen. Und dann musste Rom gestehen, die deutsche Staat, auch Schweiz und Niederlande, haben das Recht, unabhängig ihr eigenes Land zu verwalten. 1648. Dann sagt man, fängt offiziell das neue Zeitalter an. Ich gehe zurück zu Luthers Text 1522. Dann fängt das neue Zeitalter an mit der Heiligen Schrift, das Licht, das anfängt zu scheiden in Nordwesteuropa. Rom gibt niemals auf und der zweite 30-jährige Krieg hat Rom gewonnen. 1945. Deutschland bekommt die Schuld von dem Ersten Weltkrieg, was ein Blödsinn war, aber hat Deutschland nichts mit zu tun. Und sie werden bis aus heute noch immer besetztes Gebiet sein, seit 1945. Und es war ein katholischer, falscher Führer, die euch in diese Situation gebracht hat. Die niemals von Rom exkommuniziert worden ist, bis aus heute. Das war ein Genozide von Deutschen erstens, zweitens Juden und drittens, das was ich niemals vergesse, Orthodoxe. Orthodoxe haben bei weitem das meiste gelitten, mehr als 22, manche sagen heute 24 Millionen Orthodoxe sind gestorben in der zweiten 30-jährigen Krieg. Genozide, Rache gegen wen? Gegen die Völker, die mit diesem reinen Wort Gottes verbunden waren. Und das ist heute genau das gleiche in dem Russland-Ukrainischen Krieg. Orthodoxe Jungs, russisch-orthodox, schlachten und ukrainisch, schlachten einander einfach ab bei den Tausenden. Und wir müssen das auch noch facilitieren. Hier in, sterker noch, euer Land hat gerade, was ist dieses Jahr oder nächstes Jahr, 100 Milliarden entschieden frei zu machen. Maar wenn das passiert, dann weiß jeder, da kommt dann Krieg. 100 Milliarden. Und nochmals, wenn du die Schrift nicht kennst und die Geschichte anhand der Schrift nicht kennst, dann sagst du oft, warum passieren bestimmte Dinge? Na, es gibt ganz klare Gründe. Der Gott dieser Welt, verbunden mit seinem Braut und der Heilige Geist, Gott der Heilige Geist, durch sein Wort. Amen. Und das ist der große Kampf. Zurück zu unserem Text in Apostelgeschichte, Kapitel 27. Und da die Antwort ungelegen war zu winnen, das dachten die Leute, was sie gehen mit dieser Idee von den offiziellen Theologen und den Medien, bestunden ihre, dass mehrere Teile auf dem Rat, der Mehrheit, Laodicea, rechnende Menschen, die Mehrheit entscheidet, von dannen zu fahren, ob sie könnten kommen, gegen Phönix zu wintern. Welche ist ein Antwort an Kreta gegen den Wind Südwest und Nordwest? Das ist hier, westliche Wind, hier an diesem Tal, haben sie, dann können hier überwintern und so weiter. Sie sind dann gegangen und dann kommt ein Wind und schlussendlich führt es zum Schiffbruch, dass sie hier auf Malta enden. Die Idee ist, es kann nach den Medien, es ist alles schon in Ordnung und so weiter, wir haben Friede, aber du musst gehen nach dem, was die Schrift sagt. Nicht, was die Medien sagen, nicht, was die offiziellen Theologen sagen, aber du brauchst die Schrift zu kennen in den letzten Tagen, um überhaupt zu überleben. Das ist so wichtig. Und du musst erst wissen, welches Buch ist überhaupt die Heilige Schrift. Damit fängt es schon an. Vers 13. Da aber der Südwind wehte und sie meinten, was hat schon ausgeschaut, sie hätten nun ihr Vornehmen, erhoben sie sich gegen Assos und fuhren an Kreta hin. Nicht lange aber danach erhob sich wieder ihr Vornehmen ein Windsbraut, die man nennt Nordost. Und da das Schiff ergriffen ward und konnte sich nicht wieder den Wind richten, gaben wir es dahin und schwebten, also man gibt es dahin. Der Wind dieser Welt, das ist Laodicea. Die Menschen, die schauen nur auf ihren Facebook und ihre Medien an und denken, ja, diesen Influencer sagt das und das, dann muss das schon so sein. Und die meisten Christen wissen nicht mehr, was sagt Gott. Sie nehmen keine Zeit mehr, um das Wort Gottes an der ersten Stelle zu halten, in ihrem Herzen, in ihrem persönlichen Leben, in ihrem Familienleben, in ihrem Gemeindeleben. Wir kamen aber an eine Insel, die da heißt Clauda. Da konnten wir kaum einen Kahn ergreifen. Den hoben wir auf und brauchten die Hilfe und banden ihnen unter an das Schiff. Denn wir fürchteten, es möchte in die Sirte fallen und ließen das Gefäß hinunter und fuhren also. Das heißt, da haben die Bänder haben das Schiff umfangen, dass das Schiff nicht durch die Kraft der Wind und der Welle kaputtgeschlagen wird. Und da wir groß Ungewitter erlitten hatten, da taten sie des nächsten Tages einen Auswurf. Groß Ungewitter. Ich kann mir denken an Martin Luther, die da mit einem großen Ungewitter und ich glaube, sein Kollege wurde von einem Blitz getroffen, dann schlussendlich zu Gott ruft, oder Heilige Anna glaube ich auch noch, aber in einem Kloster endet und er sagt, ja, ich möchte mein Leben den Herrn widmen, wenn ich überlebe. Und da fängt er an, die Bibel zu lesen und kommt zum Glauben an Jesus Christus. Und am dritten Tag warfen wir mit unseren Händen aus die Bereitschaft im Schiffe. Da aber in vielen Tagen weder Sonne noch Gestirn erschien, also es war absolut dunkel, und nicht ein klein Ungewitter uns wieder war, war alle Hoffnung unseres Lebens dahin. Das heißt Hoffnungslosigkeit. Das sehen wir mehr und mehr auch unter Christen. Wir haben es in der Covid-Zeit gesehen, Hoffnungslosigkeit. Man kommt nicht mehr zusammen als Christen, man muss alles registriert sein und so weiter, muss an die Maßnahmen halten, Leute sind alleine. Und ich höre von vielen Pastoren bis auf heute, und nochmals, die Maßnahmen sind eigentlich nur seit einem Jahr ungefähr weg, dass die Hälfte ihrer Gemeinde kommt nicht mehr zurück in die Gemeinde. Die sind entmutigt. Ein Schaf ist ein, wir sind Schafe, Amen, sagt die Bibel. Aber wenn du Schafe studiert, weil man kann sagen, das nicht tun, die sind relativ dumme Tiere. Und bin ich wahr, wir sind nicht die Klugsten. Und darum sagt er, so scharf gesehen, das bist du. Und wir brauchen einen Führer, wir brauchen nah bei jeder zu bleiben, wir brauchen bei nah beieinander zu bleiben. Und wenn wir nicht nah beieinander bleiben und der Schaf alleine, ja, kommt in eine Panik, und was kann es tun? Es kann eigentlich nichts tun. Es hat keine Krallen, es hat keine Zähne, kann nicht hart rennen und so weiter, kann eigentlich wenig tun, um sich zu verteidigen. Aber es soll eigentlich beieinander bleiben und bei der Hirte bleiben und dann sind sie geschützt. Amen. Und der Feind tut alles daran, um heute die Herde kaputt zu machen. Bei den Herrn Jesus wegzuziehen mit einem anderen Text, bei den Ortsgemeinden wegzuziehen. Und heute, ich weiß das, bibeltreue Ortsgemeinden in den letzten Tagen, die sind schwer zu finden in den letzten Tagen. Auch hier in Deutschland, in Westdeutschland, sicher da ehemalig DDR. Und wenn wir heute schauen in andere Länder, wo ich regelmäßig nach Asien gehe, die sind nicht mehr da. Sie haben keine Bibel mehr, sie haben keine heilsame Lehre mehr. Alle Pastoren, die nähren nur sich selber, sie haben kein Herz für die Schafe. Es ist wirklich sehr, sehr schlimm in den letzten Tagen. Aber wir sollen nicht unsere Hoffnung aufgeben. Kommen wir nach Römer Kapitel 8, Vers 24. Römer 8, Vers 24. Wir lesen da, denn wir sind wohl selig, doch in der Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man das hoffen, dass man sieht? Und die Hoffnung ist verbunden mit, Ende Vers 23, wir warten auf unseres Leibes Erlösung. Die Hoffnung ist verbunden, dass Jesus bald kommt und dein nichtigen Leib ändert in seinen verklärten, verherrlichten Körper. Und dann sollst du ihm sehen, wie er ist. Dann können wir endlich die Person sehen, von dem ich so viel gesprochen habe. Endlich sehen wir ihn von Angesicht zu Angesicht. Das ist unsere Hoffnung. Und viele heute, siehst du es auch in der Freikirche, die vergessen die Entrückung. Die, ja, gab es eine Vorentrückung, wir müssen erst durch die Trübsal gehen, du musst dich vorbereiten. Der Antichrist kommt, der kommt hier und der kommt da und so weiter. Und viele Christen sind ebenso in eine Angst gefangen, wie die Welt heute ist. Und das ist wirklich schlimm. Ich habe in der Covid-Zeit viele Leute gehört, auch in der Schweiz. Und die Schweiz, ich weiß, das ist ein bisschen ein besonderes Land. Die Eidgenossen, weißt du, die sind noch immer ein unabhängiges Land. Das denken sie von der EU. Und die sagen dann als junge Leute, ja, ich will nicht mit diesen Covid-Maßnahmen gehen, ich denke, mich umzubringen. Haben viele Jugendliche gesagt. Ja. Und auch diese Hoffnungslosigkeit sieht man in Gemeinden reinkommen. Vor allem in weltlich orientierte Gemeinden. Und der Herr sagt immer, und ich möchte noch einmal, bevor wir weitergehen, ein schönes Vers geben, um ab und zu auch auswendig zu lernen. Das ist auch immer gut, um zu tun. In Johannes Kapitel 14, Vers 27. Und da sagt der Herr, den Frieden lasse ich euch, meine Friede gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Lass dein Herz nicht erschrecken durch die Mediensache, durch diejenigen, die sagen, ah, da muss noch durch die Trübsal ausgehen und teilweise, das ist eine Lüge. Die Friede des Herrn sei mit dir, die ist in dir, wenn du Jesus kennst, aber schau auf ihn, erwarte alles von ihm und nichts von dieser Welt und der Obrigkeit. Amen. Betet für die Obrigkeit. Das ist die korrekte Art und Weise, meine Meinung, um in den letzten Tagen durchzuziehen. 14, wo? 14, Vers 27, Johannes. Kapitel 14, Vers 27. Vers 21 von Apostelgeschichte 27. Und da man lange nicht gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach, liebe Männer, man sollte mir gehorcht und nicht von Krete aufgebrochen haben und uns dieses Leides und Schadens überhoben haben. Man hat nicht gehört auf den Mann Gottes, den Pastor, den Prediger, war ein einfacher Typ, hat nicht groß studiert. Und die anderen, die studierte Leute, man muss auf sie hören. Man sieht auch in der Covid-Zeit, man muss hören auf diese Professoren und so weiter. Und mehr kommt nach außen, dass sie das ganze Volk vorgelogen haben. Und ich soll euch mal das einschicken noch in die WhatsApp-Gruppe von einer Frau, die hat ein großes Buch, das Buch geschrieben, eine Ärztin, hat gesagt, die Sache bei Pfizer, das war so, die haben genau gewusst, was die Folgen sind für Leute, die nicht mehr sich fortpflanzen können und so weiter, bei Frauen speziell, bei Männern auch, alle anderen Krankheiten, das haben es bewusst durchgedrückt durch die Macht der Medien. Und das ist sehr, sehr, sehr böse, was mehr und mehr nach außen kommt, was die Leute versuchen zu verheimlichen. Aber gut, das ist hier nicht das Thema. Und nun ermahne ich euch, dass ihr unverzagt seid, denn keines Leben aus uns wird umkommen ohne das Schiff. Das ist sehr eine große Ermutigung, die die Leute hier hören. Ihr könnt Angst haben, aber alle werden ihr Leben behalten. Und dann wird erklärt, warum er das sagen kann. Denn diese Nacht ist bei mir gestanden der Engel Gottes, der Erscheinung von Gott, des ich bin und dem ich diene. Wer ist das? Das ist Jesus Christus. Er gehört zu Jesus Christus, wir sind sein Eigentum und ihm dienen wir. Und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir schiffen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Hier haben wir einen Mann Gottes und die meisten anderen sind wahrscheinlich überhaupt nicht errettet auf diesem Schiff. Und doch wird er ihr Leben behalten, dank einem Mann, die da von Kreta oder von Venasien nach Rom kommen muss. Und weißt du, oft weiß die Welt hier in Deutschland nicht, wie viel sie zu danken haben an bibeltreue Christen. Weil sie sehen uns auf die Straße und predigen, denken sie, ach was, eine schreckliche Predigt und so weiter. Ich möchte nicht hören, dass ich ein Sünder bin. Ich möchte auch nicht meine Zukunft wissen. Ich will es einfach nicht hören. Aber sie sollen dankbar sein. Oft ist es so, wie damals Lot in Sodom, dass Gott eine ganze Stadt spart wegen einem Mann oder einer Frau, die Gott noch fürchtet. Ja. Kannst du dir vorstellen, wenn einmal die Entrückung stattfindet und das Salz der Erde, die bibeltreue Christen sind weg, dann kommen die Gerichte Gottes. Und dann sagen sie, war dann liebe Gott, dass diese bibeltreue Christen da waren, die uns angepredigt haben, auch dass sie weg sind und dann ist da kein Schutz mehr von Gottes Zorn auf diese ungläubige Erde, Heiden und Juden, keine Ausnahme davon. Und er sagt in Vers 25, darum, liebe Männer, ihr seid unverzagt. Ich glaube Gott, es wird also geschehen, wie mir gesagt ist. Das heißt, ab und zu brauchst du Worte Gottes, auch die Heilige Schrift, die Gott dir persönlich gibt und sagt, das hilft mir durchzuziehen, durchzukämpfen, der gute Glaubenskampf zu kämpfen. Wir haben noch eine bestimmte Freude, können uns versammeln, das sollen wir sicher tun. Es kann auch so sein, dass ein Moment kommt, hier in Westeuropa, wie unsere Geschwister in den kommunistischen und Moslemländern. Die können nicht einfach sich frei versammeln mehr. Wir können das noch. Wir sollen das tun. Wir sollen die wöchentliche Versammlung nicht versäumen. Und wenn möglich noch die Chance nehmen, um öffentlich das Evangelium zu predigen. Ihr Geschwister aus DDR, ich kann mich gut erinnern, als ihr gesagt habt, weißt du, wir können ab und zu kaum glauben, wir können hier auf die Straße Evangelium öffentlich predigen. In der DDR-Zeit, da konnte man nicht von träumen. Da warst du direkt im Knast. Und nun können wir das tun. Und was ist es? Die meisten Christen tun es nicht. Das ist die fremde Situation heute. Ich sehe oft auch Leute, die von Moslemländern kommen zum Glauben hier an Jesus Christus und die gehen auf die Straße und die predigen. Aber die Einheimischen, Schweizer, Deutsche, Holländer, die sagen, keine Lust daran, dann sieht mein Nachbar mir und mein Chef mir und so weiter. Und vielleicht morgen vielleicht mal, ja, oder nächste Woche. Und nächstes Jahr, dann fangen wir an, ja. Aber die Muslime sind so voll Feuer, weil die wissen, wenn wir das tun, wo wir sind, dann sind wir in 2 Minuten tot. Und hier können wir es tun. Dann tun wir es auch gerne. Ihnen ist viel verziehen, sie sind auch sehr dankbar. Das sollen wir auch sein. Vers 27, da aber die 14. Nacht kam und wir in Adria fuhren um die Mitternacht, Mitternachtstunde, das ist, wie es heute eigentlich Mitternacht ist, es ist dunkel und kalt, wehten die Schiffsleute, sie kämen etwa an ein Land. Und sie senkten den Bleiwurf ein und fanden 20 Klafter tief. Und über ein wenig von dannen senkten sie aber mal und fanden 15 Klafter, also es wird weniger tief. Da fürchteten sie sich, sie würden an harte Orte anstoßen und warfen hinten vom Schiffe 4 Anker und wünschten, dass es Tag würde. Da aber die Schiffsleute die Flucht suchten aus dem Schiffe und den Kahn niederließen in das Meer und gaben vor, das heißt Englisch false flag, sie wollten die Anker vorne aus dem Schiffe lassen. Das sind die Leute, die sagen, naja, wir haben vor etwas für den Herrn, das sind die Nachahmer, wir tun als ob sie etwas für dich tun möchten, aber sie glauben es nicht, sie haben eine falsche Absicht. Sprach Paulus zu den Unterhauptmann und zu den Kriegsknechten, wenn diese nicht im Schiff bleiben, so könnt ihr nicht beim Leben bleiben. Sie müssen alle beieinander bleiben. Sie müssen glauben, was Gott sagt. Was Gott eigentlich Paulus gesagt hat in Vers 3 und 24. Die hieben die Kriegsknechte die Stricke ab von dem Kahn und ließen ihn fallen. In anderen Worten, ihr letzten Lösung, nach menschlich gesprochen, die ist dann verschwunden. Ab und zu will der Herr, dass du sagst, ich verlasse mich vollkommen auf dich und dein Wort. Nicht mehr auf eigene Kraft, auf eigenen Schlauheiten und so weiter oder Geld, nur auf dich alleine. Da ist auch ein Prinzip, ist, je mehr wir aus Liebe und freiwillig auf dem Altar legen, je mehr Gott seinen Segen geben kann. Je mehr wir für uns selber behalten, je weniger Gott seinen Segen geben möchte. Und da es anfing, Licht zu werden, ermahnte sie Paulus alle, dass sie Speise nehmen, und sprach: Es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ungegessen geblieben seid und habt nichts zu euch genommen. Darum ermahne ich euch, Speise zu nehmen, euch zu laben, denn es wird euch keinem ein Haar von dem Haupt umfallen. Das ist eine der Referenz in Lukas 21, wenn er sagt, wenn ihr dann predigt und so weiter, kein Haar soll euch entfallen. Und da er das gesagt, nahm er das Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach es und fing an zu essen. Da wurden sie alle gutes Muts und nahmen auch Speise. Mit anderen Worten, ab und zu musste jemandem haben, die im Glaube Schritte macht, und dann sagen ja, die bange Schafe, naja, wenn er das tut, dann können wir das auch tun. Also mit den Schafen, ein Schaf, haben wir so eine Hürde, und dann muss er darüber springen, und die gehen da durch, und der erste springt darüber, du nimmst diesen Hürde weg, und alle, die danach kommen, die hüpfen auch darüber, obwohl er überhaupt keine Hürde mehr ist. Also ab und zu braucht so jemanden, die sagt, wir gehen in Glauben, und dann sagen die anderen, ja, das ist eine gute Idee, wir müssen auch mal in Glauben gehen. Aber hätten sie eigentlich viel früher tun müssen, aber sie haben einfach das Wort nicht geglaubt. Und unsere waren aber alle zusammen im Schiff 276 Seelen. Und als sie satt wurden, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide in das Meer. Also alles, was sie noch retten könnte, ist weg. Da es aber Tag ward, kannten sie das Land nicht. Eine Antwort aber wurden sie gewahr, die hatte einen Ufer. Dahin wollten sie das Schiff treiben, wo es möglich wäre. Und als sie das Anker aufgehoben, ließen sie sich dem Meer und lösten die Ruderbande auf und richteten den Segelbaum nach dem Winde und trachteten nach dem Ufer. Und da wir fuhren an einem Ort, der auf beide Seiten Meer hatte, stießen sich das Schiff an und das Vorderteil blieb feststehen, unbeweglich. Aber das Hinterteil zerbrach von der Gewalt der Welle. Also das ist hier einfach ein ganz praktisches Ereignis, die gewesen ist. Das ist nochmals sehr wichtig zu sehen, die Bibel ist ein Geschichtsbuch. Wenn du den Koran liest, ist es nicht so etwas. Das ist kein Geschichte, das ist ein religiöses Buch. Das ist ein Geschichtsbuch, wie Gott in Geschichte mit Leuten spezifisch handelt. Die Kriegsknechte aber hatten einen Rat, die Gefangenen zu töten, dass nicht jemand so heraus schwimme und flöhe. Das sehen wir auch in Apostelgeschichte 16. Der Kerkermeister, wenn die Erdbeben war, hat gedacht, ich muss mich umbringen. Wenn ein Gefangener entflieht, war das Gesetz der Römer, dann muss er als Kerkermeister mit seinem Leben dafür zahlen. Das haben auch die Soldaten hier gedacht. Jemand entflieht, dann müssen wir sie umbringen, sonst müssen wir selber getötet werden. Aber der Unterhauptmann wollte Paulus erhalten und wehrte ihrem Vornehmen und hieß, die da schwimmen könnte, sich zuerst in das Meer lassen und entrinnen an das Land. Die anderen aber, etliche auf den Brettern, etliche auf dem, was vom Schiffe war. Und also geschah es, dass sie alle erhalten zu Lande kamen. Mit anderen Worten, das war eine relativ kurze Reise von vielleicht 120 Kilometer. Und sie haben eine wahnsinnige lange Reise gehabt. Warum? Weil sie wollten nicht hören auf den Prediger. Sie haben die Medien, die wissenschaftlichen Leute geglaubt, aber nicht geglaubt, was Gott hat gesagt. Das Problem heute, wenn Leute glauben, ihr wart gestern auf der Straße, glaube ich, in München, wir waren in St. Gallen und so weiter, sie haben Genem gepredigt, ich glaube, ihr wart in Leipzig auch noch auf der Straße, die meisten hören nicht. Sie wissen, dass sie Sünder sind. Sie haben Ostern, ja, was feiert man, den Tod und Auferstehung Jesu Christi. Aber sie glauben nicht, dass er für ihre persönliche Sünden gestorben, begraben, auferstanden ist. Und sie können so einfach ihm aufnehmen, wenn Jesus kommt, sind sie zurück, sind sie beim Herrn. Sie können noch in der Trübsalzeit zum Glauben kommen. Also die meisten vermute ich. Aber dann ist es Glaube plus Werke und möglicherweise Martyrentod sterben. Es kann so einfach sein. Aber sie hören nicht auf den Prediger. Glaube kommt durch den Predigt. Predigt aber durch das Wort Gottes.
Amen.
Wir können sie nicht zwingen. Wir können predigen. Ab und zu hast du ein wunderbares Gespräch. Dann weißt du, die Person wurde von Gott geschickt. Er hat offenes Ohr. Wir können für ihn beten. Aber selber muss er sich versöhnen lassen mit Gott. Als Botschafter Christi kann man nur sagen, bitte lass dich versöhnen mit Gott. Und leider, die meisten, die möchten das nicht tun. Und dann müssen sie selber die Folgen davon tragen. Nun, ein paar ganz praktische Dinge, die Lektionen sein können. Das ist, man kann sagen, die Reise durchs Leben. Was können wir hiervon lernen? Erstens, ein Schiff in einem Hafen ist sicher. Aber das ist nicht, wofür Schiffe gebaut sind. Wir müssen ins Meer und dann den Herrn vertrauen, dass er uns durchzieht. Die meisten gehen niemals ins Meer, ins Tiefe. Die bleiben immer ganz ängstlich hier sitzen. Und seit der Covid ist da so viel Angst in diesem Land, aber auch unter Christen. Die bleiben ängstlich so sitzen und so weiter. Ja, wir haben einen Evangelist eingeladen und er muss mal ein bisschen evangelisieren, aber wir müssen selber nichts tun. Zweitens, du brauchst einen Pilot, einen Schiffmann, die die Wasser kennt, die sich auskennt, die weiß, wovon er redet. Wir lesen in Jesaja Kapitel 55, Vers 8 und Vers 9. Jesaja 55, Vers 8 und Vers 9. Seite 995. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch meine Wege höher, denn eure Wege und meine Gedanken und eure Gedanken. Du brauchst irgendwo einzuloggen auf die Gedanken Gottes und das ist durch die Heilige Schrift und durch sein Geist, der dich führt in alle Wahrheit. Ein Schiff kann torpediert werden, kann festlaufen und so weiter. Und die sicherste Reise ist in einer Gruppe mit Schiffen, die bewaffnet sind. Wenn du unterwegs bist mit anderen Bibeltreuen Christen, mit anderen Gemeinden untereinander, das ist ein Segen. Schön, dass ihr aus Leipzig hier kommt, das ist ein Segen. Dann, du brauchst einen Stern oder einen Kompass oder Sonnenlicht, um zu wissen, wo du hingehst. Und das beste Kompass, was Gott uns gegeben hat, ist die Heilige Schrift. Nicht dein Handy, nicht dein Facebook, nicht dein Instagram, Amen. Erstens die Heilige Schrift. Und die meisten, die haben mehr Zeit, viel mehr Zeit mit den anderen modernen Sachen als mit diesem alten Buch. Ja. Dann, du kannst mit guten Plänen anfangen und mit guter Motivation anfangen, aber es ist immer etwas, was deine Pläne ändert. Amen. Ich habe vorgehabt, das und das und dann geht es wieder so und das und so. Das heißt, Gott zwingt dich, ihm zu vertrauen. Und er enttäuscht nie. Das selber ab und zu auch so erfahren. Dann, der Mensch ist immer, er vertraut immer auf seine eigene Weisheit. Ich weiß das schon. Oder ein paar Jahre im Herrn, ja, das habe ich schon mal erlebt, ja. Dann sagt er, ja, das hast du noch mal erlebt, aber du musst lernen, in jede Situation mich neu zu vertrauen, auch wenn du das mal 30 Mal so erlebt hast. Beim 30. Mal geht es in ganz andere Art und Weise, auch mit Straßeneinsätzen ist es oft so. Du musst immer den Herrn fragen für Schutz und Weisheit. Die Mehrheit ist immer falsch. Und ab und zu scheint ein Weg recht zu sein, zu einem Mensch, aber das Ende ist der Tod. Das ist die Idee dieser Welt. Der breite Weg führt ins Verderben. Der schmale Weg führt zum Herrn. Auge um Auge, Zahn um Zahn, schlussendlich alles, was ein Mensch schlussendlich tut, gibt er für sein Leben und opfert das Leben als sein bester Freund. Das muss ab und zu auch lernen durch Schaden und Schande. Dein bester Freund ist Jesus. Amen. Erwarte alles von ihm. Wenn du Gemeinde anfängst, du dienst ihm, nicht Bruder, Schwester, so und so. Amen. Nur ihm. Dann wirst du nie enttäuscht. Wenn du es von Menschen tust, wirst du immer enttäuscht. Der Mensch liebt Finsternis mehr als das Licht. Na, lass mich allein, ja, ich packe das auf meine eigene an. Aber die Bibel sagt das und das. Ja, nein, 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 ich fühle das nicht so. Na, dann musst du es auf eigene Art und Weise tun, ja. Und dann hast du oft noch viel längere Reise. Lerne zu verlassen, was du von Natur vertraust. Der Herr will, dass du ihm alleine vertraust. Darum ab und zu erlaubt der Herr Stürme in dein Leben. Du bist enttäuscht in einen Freund, eine Freundin, dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Eltern, dein Pastor, deine Gemeinde. Und der Herr sagt, ja, aber du musst erstens in mich vertrauen. Das andere kommt danach. Der Mann will immer ein Ersatzschiff haben. Und nicht Gottes Schiff alleine vertrauen. Und Gott segnet eine Nation, weil es nur noch ein paar Christen rein hat. Er kann eine Stadt segnen, München, Leipzig, weil es nur ein paar bibeltreue Christen sind. Wenn er rausgeht, so aus Lot, aus Sodom, kommt das Feuer vom Himmel. Das, so schaut Gott. Nicht, dass wir dann sagen, wir sind so besonders wichtig. Nein, wir sind einfach elende Kreaturen, rettet durch Gottes Gnade. Amen. Aber wir haben einen Auftrag, wir sollen Salz sein. Und wenn die einmal weg sind, dann kann das Gericht Gottes leider hart ab und zu nach uns gekommen, viel härter, als wir unsere schlimmsten Feinde zu wünschen. Und ja, schlussendlich ist das immer so, mit, wenn Leute einen Auftrag bekommen und etwas weitergeben, manche glauben und die meisten glauben einfach nicht. Wir sehen das im Apostelgeschichte 28 auch nochmal, wir sollen das morgen besprechen. In Vers 24, da gibt Paulus das letzte Mal die Juden eine Chance in Rom, das Evangelium zu hören. Was ist ihre Reaktion in Vers 24 von Apostelgeschichte 28? Etliche fielen zu dem, was er sagte, etliche aber glaubten nicht. Geht auf die Straße. Manche kommen zum Glauben, die meisten, ja, das ist schon gut, dass du das sagst, aber ich überlege das nochmal. Ja, das ist schon die Wahrheit. Aber nun ist das nicht für mich. Ja. Ich bin schon, ich habe meine Religion. Ja, manche glauben, manche nicht. Wir können sie nicht zwingen, aber wir können das zusammen sehen, das weitergeben und diejenigen, die dann Suchende sind, die haben eine Chance, sich versöhnen zu lassen mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Ja, der Gegenwart der Heiligen behalte die Welt von Gottes Gericht auf diesen Moment. Und noch anders will ich noch sagen, auch für euch aus anderen Städten, seid dankbar, dass ihr andere Christen rundum euch habt. Andere Christen, andere Gemeinden, Protestanten, Kirche, Freie Kirche, macht nicht aus was. Weißt du warum? Dann habt ihr weniger Druck auf euch. Wenn ihr alleine, als Christen da war, auch noch bibeltreu war, dann sind alle Augen auf euch gerichtet. Und nun habt ihr auch andere von neuen geborenen Christen, die denken vielleicht nicht so, wir müssen auf die Straße gehen und Sinne gewinnen und predigen. Aber das hat weniger Druck auf uns. Sei dankbar auch für diese Christen. Und nochmals, du kannst hier vieles Predigtmaterial rausholen, aber das Wichtigste ist, glaube an dem, was Gott sagt, durch sein Wort und du sollst niemals enttäuscht werden. Und auch wenn du mal als Christ eine bewusste falsche Wahl machst, und Paulus hat die gemacht, fünfmal, sagt Heiliger Geist, geh nicht nach Jerusalem, geh doch, der Herr verlässt dich nie. Er bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Amen. Vater, wir danken uns für dein Wort. Wir beten, dass du uns Gnade schenkst, um auf dich zu schauen, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und hilf uns auch, dich jeden Tag zu erwarten, dass du bald kommst, um uns heimzuholen, wo wir gehören. Wir sind nur Pilger, die durchziehen. Aber hilf uns, zu deiner Ehre zu leben und ermöglich noch einige Leute mit uns mitzuziehen, Richtung Himmel. Wir danken für deine Gnade, wir danken für dein Evangelium, wir danken vor allem, dass wir als Botschafter Christi würdig geachtet sind, um dein Evangelium weiterzugeben. Bitte segne auch weiter diesen Abend in Jesu Christi Namen. Amen. 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 Lass uns eine Pause machen.